herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3, das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Neulich, liebe Hörerinnen und Hörer, fand ich in einem Magazin eine unglaublich mitreißende Überschrift. Die lautet: Onno und Karin Gierkens haben sich dafür entschieden, die Bürgerstiftung Hamburg als Erbin einzusetzen, um anderen den Start ins Leben zu erleichtern. Das hat mich so angeteasert, wenn ich dieses Wort benutzen darf, und interessiert, dass ich mich auf die Suche nach Onno Gierkens gemacht habe und den Kontakt bekommen habe und dankenswerterweise jetzt mal wieder in einer gemütlichen Küche sitzen darf und wir sozusagen vis-à-vis ein wunderbares Gespräch führen werden, auf das ich mich sehr, sehr freue. Vielen lieben Dank, lieber Onno, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen hier in unserer Wohnung.
Ja.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich auch. Lass uns starten. Also, meine erste Frage, die ich mir überlegt habe, ist: Wann habt ihr eigentlich begonnen, über eure Phase 3 konkreter nachzudenken und zu planen, was ihr dann hinterher gemacht habt?
Das ist schon mal gleich eine schwierige Frage, die ich nicht mit einem Satz beantworten kann.
Gerne viele Sätze von dir.
Ja, es hat sich einfach so entwickelt. Das Leben hat sich so bei uns quasi entwickelt. Und es gab nie diesen Punkt, wir hören mit 65 auf und dann tritt eine neue Phase ein. Sondern bei uns war das, also bei mir, bei meiner Frau ähnlich, so ein ziemlich gleitender Übergang, der sich über mehrere Jahrzehnte eigentlich schon hinzog.
Oh, ja.
Und ob ich das jetzt schon konkret so geplant habe, als Übergang auch in mein Rentendasein, das weiß ich gar nicht. Ich hab mich viel verändert in meinem Leben. Ich habe vieles Neues angefangen, vieles Neues auch ausprobiert. Und es ist so gekommen, wie es gekommen ist, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen muss. Dann kommt ein Break irgendwann mal und ich steige aus und stehe plötzlich vor der Frage, was nun? Also die ist bei mir nie aufgetaucht.
Ja, da muss ich ja mal nachfragen. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 73, okay. Werde jetzt im September 74. Ja, und bin schon quasi 10 Jahre im Ruhestand.
Also mittendrin, kann man schon sagen.
Ich bin schon mittendrin in dieser Phase, ja.
Genau, aber wann hast du angefangen? Also ich habe wahrgenommen, du hast nicht die Situation gehabt, jetzt bin ich 65, jetzt kriege ich noch ein Handshake und einen Blumenstrauß und gehe in den Ruhestand und muss mich mit meiner Frau an den Tisch setzen. oh Gott, was machen wir denn jetzt die nächsten 30 Jahre? Idealerweise. So kam es nicht.
So was gab es überhaupt nicht.
Ihr müsst ja schon irgendwie drüber nachgedacht haben. Also ich gucke jetzt insbesondere zu dem Thema Bürgerstiftung.
Ja.
Ihr müsst ja schon irgendwie dahin gekommen sein. Es war ja ein Weg, wie du angedeutet hast. Ja. Magst du dazu mehr sagen?
Ja, das Thema Bürgerstiftung, was du jetzt angesprochen hast am Anfang, das ist erst vor 5 Jahren ungefähr aufgetaucht. Da könnte ich später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Okay.
Angefangen hat das eigentlich, dass mein Lebensweg sehr wellenartig verlaufen ist.
Und
ich habe ja studiert, ich habe 2 Studien gemacht, ich habe eine Ausbildung vorher auch gemacht und bin dann Berufsschullehrer geworden, obwohl ich eigentlich Stufenlehrer werden wollte.
Okay.
Also für die Mittelstufe allgemeinbildende Schulen und bin dann aber angefragt worden von einer Berufsschule, weil der andere Bereich voll war, besetzt war. Da konnte ich kein Bein reinbringen. Und dann habe ich gedacht, okay, Berufsschule, hast du nie studiert, Berufsschule Bautechnik, Gewerbeschule, du machst das einfach mal, weil da die Fächerkombination, die ich eben studiert hatte, das war Mathematik und Sport, eben gebraucht worden sind. Und das kam so aus heiterem Himmel ganz plötzlich, ich kann mich noch erinnern, ich war mit dem Studium fertig, mit dem Referendariat fertig. Und hatte mich eigentlich darauf eingestellt, so ein halbes Jahr erstmal gar nichts zu machen, weil der Bereich dicht war. Dann kriege ich einen Anruf von einem Schulleiter, den ich nicht kannte, aus der Gewerbeschule, ob ich mir vorstellen könnte, dort anzufangen.
Das sind doch immer ideale Voraussetzungen. Man wird angefragt.
Ja, ich musste eigentlich auch gar nicht lange überlegen.
Ja, schön.
Ich bin dann noch zu einer Vorstellungsstunde, wurde ich noch eingeladen, damit er mich kennenlernen konnte. Und dann ging es nach den Sommerferien los. Und das war so mein Start in ein Berufsleben, was ich so überhaupt nicht geplant hatte. Lehrer schon, aber nicht in dem Bereich.
Und da bist du aber dann schon die ganze Zeit geblieben.
Ich bin da, habe da ja fast bis zum Ende, nicht ganz. Und ich habe da 15 Jahre voll gearbeitet. Und dann hat mich irgendwie Yoga angetriggert. Also ich habe gemerkt, es gibt noch mehr im Leben, als nur Berufsschullehrer zu sein und seine Fächer zu vermitteln, was auch nicht immer unbedingt stimmte, sondern es war viel Beziehungs- und Sozialarbeit, die wir da geleistet haben an dieser Berufsschule, was mir auch mehr entgegenkommt, als nur Fachidiot zu sein und sein Fachwissen unter die Kundschaft zu bringen. Und ich bin dann irgendwie in Kontakt mit Yoga gekommen und das hat mich wieder völlig inspiriert und fasziniert. Und dass ich mir irgendwann gedacht habe, ich muss da mehr draus machen in meinem Leben. Da war ich so Ende 30, Anfang 40. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und die war wirklich nicht leicht, zu sagen, ich mache einen Cut, ich halbiere meine Stelle, meine volle Beamtenstelle und ich probiere mal was völlig Neues aus. Ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht, Yoga-Lehrer-Ausbildung hier in Deutschland.
In Deutschland,
ja. 4 Jahre.
Oh ja.
Und habe dann so peu à peu mir ein zweites Standbein aufgebaut mit Yoga. Ich bin angefangen eigentlich bei Krankenkassen zu unterrichten, an Volkshochschulen. Ich bin erst angefangen mit Kursen für Wirbelsäulengymnastik, Rückenschule und solche Geschichten. Und dann bin ich mehr und mehr in diese Yogaschiene reingeraten.
Ja, also hast du halb beruflich und halb freiberuflich gearbeitet.
Genau, und das war für mich irgendwie eine total tolle Kombi. Ich hatte meine Beamtenstelle, ich war versorgt und ich hätte auch jederzeit wieder zurückgehen können. Die Option hat man ja als Beamter. Aber ich habe das nie gemacht, sondern ich fand diesen zweiten Bereich im Yoga tätig zu sein halt total spannend und erfüllend eben auch. Und mit Menschen zu tun zu haben, die zu dir kommen, die was von dir wollen. Und nicht mit Schülern, die müssen. Also die müssen ja zur Berufsschule.
Ja, genau.
Und ich habe das dann, weiß ich gar nicht, viele Jahre auch gemacht, eben für Institutionen gearbeitet, für Krankenkassen, wie gesagt. Und irgendwann habe ich gedacht, das immer wieder von vorne anfangen, immer wieder neu. Ich mache mal was ganz Eigenes. Ich habe meine eigene kleine Yogaschule gegründet. Und habe dann sozusagen eigenverantwortlich Yoga unterrichtet. Ich habe mir Räume gemietet.
Also ohne das Lehrerdasein? Oder warst du weiter beamtet?
Ich war weiter beamtet. Ich habe immer noch mal eine halbe Beamtenstelle gehabt.
Okay.
Ich habe praktisch Yoga-Schule zwei Tage oder zweieinhalb Tage an der Schule gearbeitet.
Ja, schön.
Und ich habe 2 bis 3 Nachmittage eben meinem Hobby Yoga sozusagen wahrgenommen.
Ja. Insofern hast du dein Berufsleben sozusagen an der Schule ja dann schon irgendwann, sagen wir mal, ordnungsgemäß bist du in die Pension gegangen?
Nee, ich bin ja in die Pension gegangen. Ich bin,
als Berufsschullehrer.
Ja, aber ich bin dann noch mit der halben Stelle bis zum Ende da geblieben.
Ja, meinte ich. Also, Entschuldigung, das meinte ich gerade, dass du bis, weiß ich nicht, 65 dann das gemacht hast.
Genau.
Und Yoga machst du aber immer noch.
Yoga mache ich immer noch. Und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und Freude.
Klasse.
Und das ist für mich so eine Erfüllung. Und das andere war wie gesagt, eben so, hier kriege ich mein regelmäßiges Einkommen.
Die Versorgung, hattest du es genannt.
Ja, ja, ich bin versorgt, ich kriege meine Pension.
Ja, insofern wird das verständlich, dass du sagst, es ist eigentlich ein Übergang und so richtig in die Phase 3, so klackbumm bin ich nicht reingegangen.
Nee, absolut nicht.
Und das Leben hat sich so dahin entwickelt. Und, aber trotzdem werdet ihr ja irgendwann darüber nachgedacht haben. Ich gucke jetzt nochmal auf die Überschrift.
Ja.
Wir müssen schon irgendwie uns damit befassen, dass man älter wird und dass man ja jetzt irgendwie nicht mehr zu dem tätigen Teil, dem, ich mache mal in Anführungsstrichen, tätigen Teil der Bevölkerung in dem klassischen Sinne gehören, sondern dass wir sozusagen ja jetzt in einer Phase sind, die leider mit einer Endlichkeit versehen ist. Und ihr werdet darüber geredet haben miteinander.
Ja, wir hatten so beide die gleichen Vorstellungen. Meine Frau hat auch viele Jahre vollberuflich gearbeitet. Und die ist dann auch irgendwann angefangen, so ich glaube, auch als ich damit angefangen bin zu splitten,
ja,
auf halbe Stelle zu gehen,
ja,
und für sich noch Ausbildung zu machen, Fortbildung zu machen, sich beruflich zu verändern und dann auch freiberuflich was, ja, zu machen, was sie auch immer noch macht. Sie ist inzwischen auch Rentnerin seit 2 Jahren.
Ja.
Und sie arbeitet immer noch freiberuflich,
Hals,
eben als Coach, als Supervisorin, wow, als Fortbildnerin im Kita-Bereich.
Also ja, toll.
Ihr Leben galt Kindern. Und
wunderbare Klientel
ist, ja, mit Kindern. Sie ist total fit, ja, in dem Bereich, ja, und kann das jetzt auch noch sehr gut anbringen. Und
also, ja, ihr arbeitet also in dem freiberuflichen Teil schlicht weiter und sagt so,
wir arbeiten,
ja, solange das geht, machen wir
Teil
das
schlicht weiter.
Mhm.
Genau, und insofern habe ich diesen Übergang auch gar nicht so,
habe ich verstanden, genau,
erlebt. Also,
den gibt es ja in dem Sinne auch nicht.
Die Verabschiedung ist ja 10 Jahre her.
Ja.
Plötzlich musste ich nicht mehr zur Schule gehen,
ja,
sondern ich hatte dann 2 Tage mehr frei, was ich, mhm, gar nicht so richtig gemerkt habe.
Ja.
Ich hatte aber immer noch meine Yogakurse laufen.
Ja. Ja.
Und ja, ich hatte genug zu tun, genug um die Ohren, aber immer ein bisschen mehr Freiraum, sodass ich auch einfach ein bisschen mehr für mich auch tun konnte. Für mich ist immer wichtig, morgens ein bisschen Zeit zu haben, jetzt auch noch jeden Morgen Yoga zu machen. Und ich finde das toll, einfach diese Zeit jetzt zu haben.
Sehr, sehr gut.
Nicht unter dem Druck. Also ich habe keinen Druck, sondern ich gestalte mir das ja selber.
Ja, das ist ja das Tolle an der Phase 3, die Freiheit,
das
die
ist, ja, das
Selbstbestimmtheit,
ist
also raus, ja, aus den Terminen der Berufstätigkeit.
Ja.
Das ist wirklich ja ein unglaublicher Benefit. Das kann ich auch nur bestätigen.
Und, ich muss noch eins nachschieben.
Ja,
also
klar,
diese
gerne.
Freiheit, die wir beide, ja, auch hatten,
ja,
zu sagen, so, wir verzichten auf eine volle Stelle, wir, mhm, machen eine halbe Stelle und,
ja,
bauen uns so nach und nach was auf.
Ja.
Die gab es dadurch, dass wir, oder dass ich schon relativ früh als Student mir ein halbes Haus gekauft habe.
Ja.
Und sozusagen ab Mitte 40 dann auch finanziell völlig unabhängig,
ja,
war.
Guck mal.
Ich musste keine Miete zahlen, ich musste keine Schulden mehr abzahlen. Ich hatte wirklich die Freiheit.
Und ihr konntet verzichten auf dieses Gehalt, diese Gehaltsteile,
ja,
die durch,
ja,
die,
ja,
Teilzeit kamen.
Ja, ja.
Also bist du ja. Du
das
hast immer schlaue Schachzüge gemacht oder kluge Weiterentwicklungen in deinem Leben, die dir heute auch nützlich sind und die dir vielleicht auch von der Haltung und dem Draufschauen auf das, was tue ich eigentlich, muss ich das machen, möchte ich,
ja,
das machen,
ja, ja,
jetzt sehr, sehr helfen. Kann ich mir gut vorstellen.
Mhm. Ja, das war wirklich so. Und das waren im Grunde Glücksfälle ja auch.
Ja.
Mit 25 als Student die Entscheidung zu treffen, ich kaufe hier mal was und das war ein Glücksfall.
Ja.
Und so gab es,
ja,
immer mal wieder den einen oder anderen Glücksfall.
Ja, man muss auch zugreifen, ne? Ja.
Genau, man,
genau,
muss zugreifen.
Ja.
Man muss dann auch sagen, wenn es zu viel wäre, mhm, nee, wofür muss ich das noch machen, diese volle Stelle?
Mhm.
Ich brauche, ja, es nicht mehr und ich wäre da unglücklich.
Und mit dem Haus habt ihr das auch gesagt, dass es zu viel geworden ist? Denn wir sitzen jetzt nicht in einem Haus hier, sondern in einer Wohnung. Wenn ich.
Genau, wir haben, oder ich habe das ja gekauft, also,
mhm,
meine Frau ist dann in den Anfang der 90er Jahre zu mir gezogen. Wir haben uns dann 89 kennengelernt, in,
mhm,
einer sehr turbulenten Zeit, muss ich auch noch sagen. Es war gerade die Wende in Deutschland. Sie wohnte in Berlin,
oh,
ich in Hamburg. Und wir haben also aus dieser turbulenten Zeit unheimlich viel mitgekriegt und haben,
ja,
das so hautnah erlebt,
mhm,
die Wendezeit. Ja, und was soll ich denn sagen?
Na, wir sitzen in einer Wohnung. Also
ja,
ich will,
genau,
natürlich darauf hinaus, ihr habt euch schon auch vom Wohnen, von der Wohnsituation auf ein anderes Leben eingestellt oder vorbereitet. Denn als,
ja,
ich wir uns verabredeten, sagtest du, ja, wir wohnen jetzt in einer Wohnung.
Ja.
Das weiß ich noch, unser erstes Telefonat, barrierefrei. Fahrstuhl und alles ganz wunderbar.
Wir sind ja also, noch lange nicht so weit, dass wir barrierefrei sind.
Nee, aber ihr habt es gemacht.
Und wir haben es gemacht. Und,
ja,
das war ein mutiger Schritt auch. Das war ein ganz schwerer Schritt, muss,
ja,
ich auch sagen. Das ist jetzt, ja, 3 Jahre her, diese Entscheidung. Wir wohnen seit 2,5 Jahren hier, aber die Entscheidung ist jetzt über 3 Jahre her. Und ja, ich habe da in dem Haus fast 50 Jahre gelebt.
Ja, das ist eine schwere
und
Entscheidung.
Das war eine wirklich schwere Entscheidung, sich von Besitz und von Eigentum zu trennen.
Ja.
Wir haben immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt auch.
Ja.
Wir haben aber nichts Gleichwertiges irgendwie gefunden. Wir haben immer schon mal so Fühler ausgestreckt, aber,
ja,
es gab nichts Gleichwertiges.
Ja.
wir verlassen das hier. Mhm. Für ein Haus mit Garten bin in der Stadt, auch hier in der Nähe, gleich um die Ecke sozusagen. Okay. Und wir geben das alles auf. Konnte ich mir nie vorstellen, dass sowas mal möglich ist. Und beeinflusst hat das so ein bisschen, dass der Kontakt zu dem zweiten Eigentümer, also wir haben
ihr halbes Haus, hast du gesagt.
Genau, also wurde zwei Eigentumswohnungen in einem Haus mit großem Garten, immer problematischer geworden ist, immer schwieriger und immer anstrengender. Und ich habe dann irgendwann auch die Nase voll gehabt, meine Frau genauso. Das halten wir hier nicht mehr aus. Das, das nimmt uns den letzten Nerv und raubt uns Lebensfreude.
Da hat das Leben so ein bisschen mitgeholfen. Ne?
Da hat das Leben mitgeholfen. Und ich habe dann eigentlich gar nicht konkret gesucht, sondern ich habe hier einfach nur bei diesem Bauvorhaben, wo wir jetzt leben, ein großes Schild an der Straße gesehen, Neubauwohnung zur Miete, dann und dann bezugsfertig. Und ich habe mich beworben, über 3000 Bewerbungen für 200 etwas Wohnungen. Und wir haben erstmal keinen Zuschlag gekriegt, aber dann doch. Ich habe meiner Frau gar nichts erzählt. Sie wollte viel lieber raus aus der alten Wohnung, aus diesen blöden Verhältnissen. Und dann habe ich ihr gesagt, so, wir haben ein Vorstellungsgespräch und haben uns dann entschieden. Aber wir mussten eine Hilfe brauchen. Also das war ganz schwer zu sagen, machen wir das jetzt, machen wir das nicht.
Also es hat euch jemand geholfen, diese Entscheidung zu treffen?
Es hat uns jemand geholfen. Das war letztendlich keine Kopfentscheidung mehr.
Okay.
Man kann entscheiden, aus dem Kopf heraus.
Ja, natürlich.
Hin und her analysieren, abwägen und so weiter.
Genau.
Damit sind wir nicht weitergekommen. Und immer wenn es um schwierige Entscheidungen geht, nehmen wir auch professionelle Hilfe in Anspruch. Und diese professionelle Hilfe war eine Freundin, die auch Familientherapeutin ist und die Aufstellung macht, die Familienaufstellung macht. Wir kennen die schon lange. Wir haben bei ihr auch selber unsere Familien aufgestellt, um mal so das Familiengefüge ein bisschen besser zu verstehen und zu durchschauen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das wussten wir auch, sie macht auch Aufstellung zu Wohnungen, zu Häusern und so weiter. Und dann sind wir beide zu ihr hingegangen und haben eine ganz lange, 3 Stunden, glaube ich, ging die Sitzung, eine Session gemacht zu dieser Möglichkeit, verändern wir uns oder nicht? Was hält uns an der alten Wohnung, an dem Eigentum? Was ist der Vorteil oder sind die Vorteile von dieser neuen? Das ist also eine total intensive Arbeit gewesen, wo es nicht mehr um Kopf geht, sondern wo es um die Tiefe, um dieses Herzgefühl geht. Und was sagt der Bauch dazu? Und das kann man alleine nicht lösen. Dazu braucht man einfach professionelle Hilfe, wenn man nicht...
Wusstet ihr nach den 3 Stunden, wo es hingeht?
Ja.
Toll. Also, es ist das ist ja eine Empfehlung eigentlich, dass du sagst, wenn man im Leben feststeckt mit einer wichtigen Entscheidung, kann man sich professionelle Hilfe suchen. Ja. Und die Berufsbezeichnung dieser Freundin ist
Familientherapeutin.
Familientherapeutin.
Ja, meine Frau ist inzwischen auch Familientherapeutin.
Keine Scheu vor Therapie sondern eher, das hilft. Und 3 Stunden finde ich sensationell schnell. Ihr habt natürlich auch viel vorgedacht. Aber um dann auf den Punkt zu kommen und die Sicherheit zu bekommen. Ja, und dann saßet ihr die ersten Wochen hier und habt gesagt, juhu, oder wart ihr traurig?
Nee, das muss ich mal... bisschen zurück. Der Schritt ist immer so aus dem Kopf raus zum Herzen hin.
Ja, okay.
So, weil hier spielt sich ja das eigentliche Leben ab. Und wir haben volles Vertrauen zu diesen Profis und wir nehmen häufiger eben Hilfe in Anspruch, wenn wir in Situationen sind, wo wir, was weiß ich, Konflikte haben mit...
Das ist ja genial.
Mit Menschen, mit Freunden, mit Beziehungen oder mit Familie. Immer wenn es irgendwie Konfliktpotenzial gibt, die man eigentlich nicht aus dem Kopf heraus lösen kann, haben wir die Möglichkeit, immer so professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und machen das auch. Und das ist jedes Mal immer sehr hilfreich gewesen, zu sagen, ich entscheide das nicht selber, sondern ich hole mir die Hilfe. Das ist ja Blödsinn zu sagen, nee, das mache ich mit mir selber aus, wenn ich einen unheimlich intensiven Konflikt habe. Die Menschen, die holen sich auch Hilfe, wenn sie körperliche Probleme haben. Es haben wir keine Scheu, dann zum Arzt zu gehen.
Genau.
So, der Arzt wird es schon richten, da kriegt man Tabletten oder eine Spritze oder sonst irgendwas und gibt die Verantwortung ab. Und in diesem anderen Bereich, das ist so Psychologen, Da hat man immer Scheu, Hilfe zu holen.
Ja, ist so, genau.
Also, das ist aber von irre großem Nutzen.
Ja.
Das zu wagen, ist es, am Anfang war das immer ein Wagnis für mich auch, zu machen. Ich denke, ich gebe die Kontrolle ab.
Ja.
Ich muss mich auf innere Prozesse einlassen. Muss
dich öffnen.
Ich muss mich öffnen, genau, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Mhm. Und was geht da eigentlich ab? Aber wir, wie gesagt, wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht und machen das schon ganz lange auch.
Sehr gut. Das ist ja gerade, wenn man in dieser neuen Phase ist und plötzlich eine andere Lebenssituation hat, weil man geht nicht mehr beide ins Büro oder einer ins Büro und plötzlich hat man ganz andere Zeiten miteinander. Da gibt es ja bestimmt Potenzial für Konflikte, wo man mal drüber reden müsste, wie man das eigentlich macht. Und mir ist wichtig, vielleicht, du hast das ja dann am Ende doch selber entschieden. Das ist ja nicht, dass die Therapeutin oder ihr beide natürlich, nicht die Therapeutin sagt ja nicht so, mach das jetzt so, also so wie so ein Lehrer, sondern sie führt euch dahin, dass ihr entscheiden könnt. Und das ist eine interessante. Ja, toll. Klasse.
Sehr gut. Und wie gesagt, dann war das für uns beide klar. Dann haben wir auch relativ schnell den Mietvertrag unterschrieben.
Ja.
Dann waren noch 8 Monate fast, bis hier Einzug war.
Ja.
Und dann war die Entscheidung, was machen wir in dem Haus? Vermieten wir das oder verkaufen wir das? Und das hat auch lange gedauert. Mhm. Und dann haben wir uns nach Monaten entschieden, so. Weg damit, wir lösen uns von diesem ganzen Ballast. Wir haben Makler beauftragt und er hat das dann in die Hand genommen und dann ging das auch relativ zügig und wir haben zu unserem Glück einen Zeitpunkt noch erwischt, wo die Immobilienpreise noch nicht so den Weg nach unten genommen haben, sondern gerade so an der Grenze waren.
Ja, und damit seid ihr gut versorgt.
Genau der richtige Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt, das Haus zu kaufen, zu verkaufen. Zwei wunderbare Treffer, so auch so im Leben. Ja, und dann hatten wir noch ein paar Monate Zeit, um uns hier auf das Neue einzustellen. Ja. Uns von alten Ballast zu trennen, auch alles, was wir nicht mitnehmen wollten und konnten.
Das unterscheidet
zu verabschieden.
Euch total von vielen anderen Interviewpartnern, die eher so sagen, oh, wir müssten mal uns überlegen und noch geht's ja. Und da habt ihr habt ihr einen anderen Status jetzt. Ihr sagt, da haben wir schon mal einen Haken dran. Und du hast es ja auch gerade fast Ballast genannt.
Ja, es ist Ballast gewesen,
den ihr abgeworfen habt, um flexibel und frei zu sein und eben auch sehr, sehr wunderschön jetzt hier in dieser Situation zu leben. Damit habt ihr einen schon mal, das ist ja auch eine Frage, die ich gerne stelle aus dem Fragebogen, mit der Wohnsituation sich zu befassen, ist kein leichtes Thema. Das ist schon mal
absolut
gut.
Nicht. Absolut nicht. Und irgendwie kam uns der Zufall auch da zur Hilfe. Mhm. Also wir hatten nicht den Druck, so jetzt geht's nicht mehr.
Ja, genau.
Wir müssen uns verändern.
Ja.
Wir hatten ja keinen Fahrstuhl, wir haben im ersten Stock gewohnt. Mhm. Aber trotzdem, wir hatten eine blöde Kellertreppe und es war immer rauf und runter und es
aber
war
das
alt.
Ist, ja, wichtiger Punkt, ihr musstet nicht, ihr hattet nicht den Druck. So, und damit könnt ihr dem auch jetzt, werdet ihr dem wahrscheinlich auch nicht nachweinen, wie andere vielleicht, möglicherweise die dann mussten.
Nee, das war für
sehr
mich
traurig
schon
sind, dass
spannend
sie,
auch. Wie wird es für mich? Wie erlebe ich das jetzt, diese neue Situation?
Ja.
Ich habe der alten Situation keine Träne mehr nachgeweint.
Toll. Ja, super.
Gar nicht. Auch diesen Verlust von einem Garten. Gartenarbeit hat mir immer Spaß gebracht.
Ja.
Mir reicht das völlig hier. Ein Balkon, hinten haben wir noch einen zweiten Balkon.
Okay. Ja.
Und die Wohnsituation ist einfach total klasse hier.
Ja.
Wir sind hier eingezogen und alle anderen Parteien sind mit uns eingezogen. Das ist irgendwie.
Dann ist es ja auch eine neue Community.
Das ist eine neue Community und das macht Spaß.
Ja.
Überwiegend auch mit jungen Leuten.
Habt ihr viel Kontakt im Haus? Ist das so kreuz und quer?
Über die WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Aber so die persönlichen Kontakte sind schon eher begrenzt.
Ja.
Zu einigen, man schnackt miteinander. Das sind keine Freundschaften jetzt in dem Sinne. Aber es ist sehr viel Wohlwollen hier.
Wollte ich sagen, es ist ein gutes Gefühl, hier Menschen zu haben.
Ja.
Mit Wohlwollen, auch das fühlt sich ja gut an, als wenn man ganz alleine irgendwo ist.
Ja, und es gibt keine Menschen, die nerven hier in diesem Haus, gar nicht.
Wie schön. Ach, was für eine schöne Entwicklung für
euch.
Klasse.
Ich habe es vermieden, noch einmal wieder das alte Haus, die alte Wohnsituation anzuschauen.
Ja, okay.
Ich habe also die Schwabenstraße.
Alles klar. Dann doch ein bisschen Herzblut.
Nee, gar nicht. Ich bin da nicht mehr hingegangen.
Ja, okay.
Kein Herzblut mehr. Also, es war ein Schluss.
Ja, aber auch in der Botschaft steckt ja was drin. Ich lasse das jetzt mal sein, da drauf rumzureiten. Wohnsituation, Arbeitssituation, eher in der Entwicklung. Also ihr habt da durchaus einen sehr individuellen Weg. Wie ist, also meine Frage ist ja auch immer, macht ihr Sport? Natürlich macht ihr Sport, weil du weiterhin Yogalehrer bist und das funktioniert auch.
Ich bin der Sportlehrer auch, ja. Ich bin eine Sportlehrerausbildung.
Genau.
Für mich war immer Bewegung.
Das hält sich selber fit.
Ja, natürlich. Bewegung immer ganz wichtig, stand immer ganz oben an.
Ja.
Und das ist heute noch so. Und Yoga ist ja Teil des Bewegung, aber es hat dann noch sehr viele andere Komponenten und Aspekte, die mir auch wichtig sind.
Und zum Beispiel?
Ich würde das auch so nennen, würde ich auch als Tipp fürs Alter geben, man sollte immer in Bewegung bleiben. Und Bewegung heißt nicht nur äußere Bewegung, also etwas tun, sondern auch innere Bewegung.
Ja.
Und das ist so ein zweiter ganz wichtiger Aspekt für uns beide gewesen, für Karin und mich und immer noch. Und den wir auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten verfolgen, auch innere Bewegung.
Und die kann man durch Yoga positiv beeinflussen?
Die kann man sowohl durch Yoga als auch durch andere Sachen, durch Reisen, durch Selbsterfahrung, Selbstfindung, Sinn des Lebens suchen. Also wir beschäftigen uns schon sehr viel mit diesen Themen auch. Mit Spiritualität, mit Sinn des Lebens, wer bin ich eigentlich, und das verbindet uns beide, Karin und mich. Und,
das habt ihr aber auch früher schon gemacht, das ist jetzt keine, ich mache mal wieder so virtuelle Anführungsstriche, Alterserscheinung, dass man sich mehr mit dem Sinn des Lebens befasst, oder ist es doch so?
Nee, das kam, im Grunde war ausschlaggebend Yoga dann, als ich Yoga in Kontakt hatte. Früher war das immer so Stress im Beruf, in der Schule, bin ich immer weggerannt, gelaufen, Fahrrad gefahren, geschwommen. Ich musste immer irgendwie so ein Ventil haben. Das war für mich die Bewegung.
Ja.
Und als ich Yoga entdeckt habe, habe ich gemerkt, ich brauche das alles gar nicht mehr. Ich war begeisterter Surfer, Skiläufer und was ich alles gemacht habe, Ballsportarten. Ich habe seitdem fast gar nichts mehr gemacht oder eigentlich gar nichts. Ich habe alles aufgegeben.
Ersetzt alles.
Und bin so zufrieden mit dem, was ich im Yoga erlebe oder auch für mich erfahre, das reicht mir völlig. Und das war schon auch irre festzustellen. So diese inneren Veränderungen.
Das kann ich mir vorstellen. Da stehst du neben dir und beobachtest dich, was sich bei dir verändert. Denn du bist ja vorher auch dabei gewesen, als du gesagt hast, ich fahre Rad und ich gehe Skifahren und ich mache das. Und dann guckst du hier und sagst, guck mal, jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Das ist ja unglaublich spannend.
Ich muss ja auch sagen, wir haben beide ganz viel Selbsterfahrung gemacht.
Ja, okay.
Wir haben uns auch kennengelernt auf dem Selbsterfahrungsworkshop in Südfrankreich. Mhm. Und das ist jetzt schon über 35 Jahre her.
Ja.
Aber das ist so auch die Verbindung gewesen. Und wir sind immer am Ball geblieben, uns zu verändern, uns weiterzuentwickeln.
Flexibilität. Also du verschreibst dir selber eine Flexibilität, die du haben solltest, um nicht festzustecken.
Ja,
gut.
Und wie gesagt, man muss bereit sein, sich auf den Weg zu machen. Und bei mir fing das an während der ersten Schuljahre schon so mit Gestalt. Mhm. Pädagogik, Gestalt, Therapie und so weiter, wo ich dachte, irgendwas stimmt in mir nicht. Ich bin immer gut drauf und ich bin nach außen hin eigentlich gar nicht der ich auch manchmal nach innen bin.
Ah, ja.
Da habe ich jetzt mal gelernt, dass es noch viel mehr gibt als das Äußere, das ist der innere Weg.
Eine gute Botschaft. Auch, glaube ich, an, sagen wir mal, viele Altersgenossen, die dadurch, dass der Beruf weg ist, ja so ein bisschen auf sich selbst fallen vielleicht und mal gucken, so, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich jetzt eigentlich hier und nicht woanders? Und all diese Fragen, die sich dann ja stellen, wenn man sozusagen das, was man vorher als gebraucht werden titulierte und also voll eingespannt zu sein und Kontakte im Business zu haben oder im Büro, auf andere Weise hatte.
Ich konnte immer sehr viel selber entscheiden, wie ich leben wollte.
Genau, aber das prägte dich natürlich dann auch für jetzt und für das, wie ihr jetzt mit eurem Leben umgeht.
Genau, du hast ja eben gesagt, du kannst auf dein Leben selber mit einer anderen Sicht herabschauen.
Ja.
Mich interessiert auch seit Jahren sehr stark zu die Gehirnforschung. Ich beschäftige mich da sehr viel mit Hirnforschern, mit Hüter und amerikanischen Leuten wie Joe Dispenza oder Greg Braden oder Bruce Lipton, die sich alle sehr viel Gedanken gemacht haben, wie unser Gehirn funktioniert. Und ich sehe da sehr viele Ähnlichkeiten zum Yoga.
Was ist die Kernbotschaft die du aus dem ziehst?
Die Kernbotschaft ist, dass man immer wachsam und achtsam bleiben muss. Mhm. Und unser Gehirn funktioniert sozusagen auf zwei Ebenen. So, es hat zwei Netzwerke, das war mir auch lange nicht klar. Das eine Netzwerk ist so unser Alltagsbewusstsein, das Problemlösen, das Denken, mhm. wo die meisten ja auch denken, ja, das ist es, das ist unser Gehirn.
Ja,
aber es
genau.
gibt noch eine zweite Ebene mhm. oder ein zweites Netzwerk, das ist nämlich diese, ich nenne die manchmal die etwas höhere Ebene, die Bewusstseinsebene oder die Sinneserfahrung, dass man auf sich selber herabschaut. Und das ist eben der Weg eben in der Meditation, dass man da das Denken versucht, ja, das ist ja auch Ziel des Yoga, das Denken auszuschalten und eben einfach nur in den Prozess der Wahrnehmung zu gehen oder zu kommen. Und da hilft einem Meditation, Atemübung und so weiter.
Und das findest du auch bei den Hirnforschern, deren Bücher und Vorträge du wahrnimmst.
Das wird auch bestätigt.
Das siehst du dort,
Yoga wusste ich schon vor 2000 Jahren, dass es wichtig ist, dass man nicht in der Gegenwart, dass man nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft lebt. Das lebt man nämlich mit dem Denken. Mhm. Das habe ich auch im Nachhinein gemerkt. Ich bin eigentlich nie in der Gegenwart. Ich bin immer nur dabei zu gucken, was war eigentlich, war das richtig, was kommt noch, und bin immer nur auf dieser Achse und verpasse den
Moment,
den Augenblick. Ja, das wussten die Yogis schon vor 2000 Jahren. Das ist ganz wichtig. Ja. Zentrierung.
Das ist die Botschaft.
Auf den Augenblick.
Und das Tolle ist ja, dass die moderne Forschung da auch hinterkommt und dass sehr viel mehr jetzt darüber geschrieben wird.
Das kann man auch nachweisen plötzlich.
Genau.
Also das konnte man ja vor 50 Jahren noch nicht.
Das stimmt.
Aber jetzt
kann man
das durch die Hirnforschung nachweisen. Und das finde ich einfach unheimlich spannende Felder. Und die finde ich spannend und interessieren mich einfach.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ein bisschen auseinanderzusetzen.
Ja. Eine meiner Lieblingsfragen ist ja auch immer, bildest du dich weiter? Und wenn ich das jetzt höre, dass du diese Bücher liest oder diese Vorträge hörst, dann ist das das Feld, wo du sagst, da will ich immer noch mehr drüber wissen. Und das ist das, was deine Weiterbildung auch ausmacht. Wo wir gerade bei Bildung sind und Kopf und Denken und so weiter, ist die digitale Welt für dich völlig selbstverständlich? Also Umgang, Computer, Handy, Podcast hören etc.? Entsetzt an und nickt natürlich. Entschuldigung.
Ja, wenn du das so nennst, völlig natürlich, ist das völlig normal, ist das für mich.
Ja.
Aber wenn ich das mit 50-Jährigen vergleiche, bin ich da immer noch weit hinten. Also man kann das eigentlich nicht aufholen, wenn man da erst ganz spät mit anfängt. Mhm. Man kann immer auf so einem Level bleiben, wo man gut im Alltag zurechtkommt. Und das ist für mich selbstverständlich, im Handy Reisen zu buchen, Flüge zu buchen, Tickets im Handy zu haben,
einen
Computer zu machen, Podcasts zu sehen und zu hören. Das ist für mich völlig normal.
Wunderbar. Das finde ich gut.
Aber ich habe immer noch so ein Gefühl, ich beherrsche vielleicht 10%, wenn es hochkommt.
Ja.
Also die ganzen Möglichkeiten, die erfasse ich ja gar nicht.
Immerhin musstest du mich mit dem Handy hier reinlassen. Man kann die Tür nicht mehr mit einem Summer öffnen, so mit Hörer abnehmen und auf den Schlüssel drücken, sondern das geht nur noch mit dem Handy. Also wenn man hier wohnen möchte, dann muss man immer sein Handy in der Hosentasche haben.
Ja, sonst kann man keinen Besuch empfangen.
Ja, genau. Aber du hattest gerade das Stichwort Reisen. Da würde ich gerne nochmal einhaken. Ist das etwas, was ihr sehr gerne macht?
Das ist unser gemeinsames Hobby sozusagen, dass wir ganz viel reisen, schon immer gemacht haben. Ich auch früher, bevor wir uns kennengelernt haben, aber seit wir zusammen sind.
Wohin geht's am liebsten?
Am liebsten doch. Wir haben viele unterschiedliche Ziele. Wir hatten mal eine Zeit, auch als ich mit Yoga anfing, waren wir von Indien sehr fasziniert. Ja. Wir waren viel in Indien, ganz, ganz oft in Indien, fast jährlich.
Mhm.
Ich war ja immer auf die Ferien drauf angewiesen früher, das muss ich heute nicht mehr, Gott sei Dank. Die erste Indienreise war auch so eine besondere Erfahrung. Wir flogen nach Madras und stiegen da aus und wollten am liebsten wieder sofort zurück, weil die Welt so fremd ist. Und also es war gruselig auch. Und diese Erfahrung machen alle. Und wir haben uns dann aber so durchgebissen. Und nach 2-3 Tagen haben wir gesagt, hey, das ist ja eine ganz andere Welt und die Menschen sind ganz anders drauf und sind auch ganz faszinierend, haben eine ganz andere Tiefe auch als die Europäer. Und Indien hat uns dann auf der ersten Reise so sehr fasziniert, dass wir uns beide ein Jahr später beurlaubt haben und gesagt haben, wir ziehen jetzt mal ein paar Monate durch Indien. Das war die Zeit, wo es kein Handy gab, gar nichts. Wir sind mit dem Reiseführer los, hatten Flug und sind dann in Madras gelandet und sind 4 Monate später von Bombay zurückgeflogen.
Ja.
Also das war für uns eine ganz tiefgreifende Erfahrung, sich so durch diese fremde Welt und Kultur gleiten zu lassen, einzutauchen. Und also es war unvorstellbar, diese Erlebnisse dann auch, und sich auf das Leben einzulassen, ja, auch. Anders geht es da gar nicht. Und das machen wir in allen anderen Reisen auch. Und da haben wir sehr viele Erfahrungen gemacht, denn auch spiritueller Art, eben waren bei Heiligen, hatten einen Aufenthalt in Ashrams,
ja,
in Yoga-Ashrams. Und ja, das war, wenn ich da heute noch dran denke, das ist jetzt 26 Jahre her, das hat uns total inspiriert und auch verändert. So vom Lebensgefühl und auch so die Dankbarkeit entwickelt sich daraus, wie wir doch hier leben, wie fortschrittlich und wie, ich kann nicht sagen rückständig, die da leben, rückständig vielleicht äußerlich. Und das ist der große Unterschied, dass die Inder eben innerlich reich sind an Spiritualität, an ihren ganzen Göttern, und die haben diesen inneren Reichtum. Und wenn man dann wieder zurückkommt, erlebt man diesen inneren Reichtum gar nicht. Da erlebt man hier, äußerlich geht es den Menschen gut, aber innerlich ist Leere oft.
Ja.
Also dieser Kontrast war echt extrem. Und Indien hat so fasziniert, dass wir, wie gesagt, ganz oft da waren. Ich hatte dann mal so die Idee, da wollte ich was Neues ausprobieren. Wir hatten Ärzte da kennengelernt oder eine Ärztin, die auch mehrfach in Deutschland war. Und wir haben sie eingeladen und haben mit ihr Massagen veranstaltet und Vorträge in der Volkshochschule veranstaltet über Ayurveda. Wir haben eine Ayurveda-Kur gemacht. Ich hatte die Idee, ich veranstalte jetzt Indienreisen mit Yoga und Ayurveda.
Ihr wart ja auch sehr früh dran, also vor 26 Jahren. Das war ja relativ neu noch, das Thema, könnte ich mir vorstellen.
Und ich habe das dann auch zweimal tatsächlich gemacht.
Okay.
Ich habe Reisen selber organisiert, veranstaltet und durchgeführt. 3 Wochen Indien mit Yoga und Ayurveda und Rundreise durch Südindien. Und das dann auch extreme Erfahrungen als Gruppenleitung.
Das glaube ich.
Zweimal ist mir das gelungen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist extrem, was man da leisten muss.
Ja. Ja.
Und auch ein bisschen verantwortungslos, dass die Verantwortung zu haben für 10 Menschen, die kamen alle so aus dem Yoga-Umfeld eben auch, die waren Yoga interessiert, haben bei mir schon lange Yoga gemacht, aber waren alle Indien
unerfahren.
Ja. Und ich war eben der, der sich da auskannte und alle Fäden in der Hand hatte, aber auch immer zur Verfügung stehen musste. Das war so ein 24-Stunden-Job. Und nach der zweiten Reise habe ich gedacht, das halte ich nicht mehr durch.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber es war eine irre Erfahrung einfach.
Ja,
so.
Genau.
Reisebüro Gerkens sozusagen für Indienreisen.
Ja, sehr gut. Aber heute reist ihr eben auch gerne noch, und ist dann Indien nach wie vor das Ziel?
Nee, oder das sagt
ihr,
10 Jahre,
wir machen alles Mögliche?
Das war uns so anstrengend, und dann sind wir jetzt mehr so Sri Lanka unterwegs gewesen ein paar Mal, auch mit Ayurveda. Wir gönnen uns immer so eine Auszeit, alle 2-3 Jahre mal eine Ayurveda-Kur. Reinigung innen und außen eben, tut uns beiden immer sehr gut.
Ja.
Und
klingt sonst, auf jeden Fall sehr verlockend.
Sonst bereisen wir die ganze Welt.
Ja.
Ja. Also Reisen ist unser Haupthobby, und wir sind, weiß nicht, 4 Monate oder länger im Jahr unterwegs. Und wir haben das so gemacht, als ich in Pension ging, haben wir so eine Liste gemacht, das ja auch mal gefragt, oder glaube ich in einer Frage, was habt ihr vor?
Ja, die Bucketlist.
Ja, genau, wir haben uns so eine Reise gemacht, die haben wir Over the Wonderful World genannt und haben uns da Reiseziele aufgeschrieben, die wir abreisen wollten, und das haben wir fast alles durch. Also wir haben viel erlebt. Viel Asien, Vorderasien, Afrika zum ersten Mal, in Südafrika, Namibia, mehrmals in Marokko. Und
ach, das ist auch schön. Ja,
ja, total schön.
Ich kriege ja geradezu wieder Lust.
Wir waren im Oman. Das war auch eine sehr heikle Sache. Wir waren letztes Jahr in Jordanien, gerade als es da sehr brannte zwischen Iran und Israel, da gingen gerade Raketen hin und her. Und wir sollten 3 Tage vorher fliegen und haben uns lange überlegt, machen wir dann eigentlich jetzt oder nicht. wir haben uns entschieden, wir machen das Jordanisches Königreich, die sind sicher, haben das nicht bereut, haben eine super
alles
schöne
gut.
Reise gehabt.
Ja, schön, toll.
Und waren da fast allein in Jordanien. Unser Ziel war immer mal Petra zu sehen, diese alte Felsenstadt.
Ja.
Und das haben wir uns angeguckt, fast alleine. Wadi Rum, Golf von Aqaba und eben ganz Jordanien. Wir machen alles selber, wir organisieren alles selber, wir machen nie eine Reise.
Ja.
Organisiert, wir haben Mietwagen und haben alles in eigener Hand.
Mietwagen in Jordanien?
Ja.
Klingt Mietwagen in Marokko, aufregend.
Mietwagen in Namibia, Mietwagen in Südafrika, Mietwagen in Mittelamerika. Da waren wir in Costa Rica, Panama und so.
Also die Liste scheint wirklich sehr gut abgearbeitet zu sein.
Ja, und als nächstes Ziel jetzt im Herbst ist nochmal Japan.
Oh
ganz
ja.
Groß. Das oh wollten wir letztes Jahr schon machen. Dann hat sich Karin leider den Arm gebrochen, 10 Tage vorher. Und dann wurde das alles nichts. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir nach.
Ja, schön.
6 Wochen Japan.
Ja, toll. Also da habe ich nur
Erfahrung,
Gutes drüber
die
gehört.
Wir da machen auch, uns wirklich auf das Land einzulassen.
Ja.
Und unabhängig zu sein und nicht im Bus rumkutschiert zu werden, sondern unseren Rhythmus zu finden. Und wir buchen, wie gesagt, Flug, Mietwagen und ein Hotel.
Und dann, lasst ihr es geschehen.
Lassen wir das Land auf uns wirken.
Ja. Habt ihr sonst noch was? Also es klingt so, außer Reisen, habt ihr außer Reisen Dinge auf der Bucketlist, die ihr unbedingt machen möchtet?
Nee, Yoga will ich weitermachen.
Ja.
Ich habe jetzt nur noch einen Kurs, muss ich sagen, aber das finde ich sehr erfreulich auch, dass ich das noch machen kann.
Schön.
Da gab es so einen Break während der Pandemie, bis zur Pandemie hatte ich 4 Kurse, dann ging 2 Jahre gar nichts mehr und als dann wieder was möglich war unter erschwerten Bedingungen, da bin ich wieder mit einem Kurs angefangen, mit Menschen, die ich schon jetzt seit 25 Jahren im Kurs habe und das ist einfach so eine
prima.
Ganz vertraute
Gruppe
und die mögen sich alle, ich mag sie und
was für eine schöne Beschäftigung.
Das ist eine richtig schöne Beschäftigung.
Herrlich.
Ich gehe da mal sehr gerne hin und meine Frau macht das Gleiche. Sie macht ihre Geschichten mit Supervision und so weiter, hat da sehr viel Freude auch dran, Menschen zu helfen. Und uns ging es ja auch immer darum, das steht auch in dem Heft von der Bürgerstiftung, die es nicht so leicht haben im Leben, die zu unterstützen, die zu fördern. Und das ist mein Engagement ja auch so ein bisschen in der Bürgerstiftung.
Das ist doch jetzt der gute Punkt, um wieder den Bogen zu schlagen. Am Anfang bist du mir ja immer ausgebüxt, als ich, versuchte,
ich
mal
so viel zu erzählen.
Ja, hast du auch. Das ist
ja
auch super spannend. Nein, alles vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem, diese Frage, wie seid ihr eigentlich auf die Bürgerstiftung gekommen und vor allen Dingen, wie seid ihr darauf gekommen, die setzen wir als Erbin ein von dem, was übrig bleibt, wenn wir mal nicht mehr da sind.
Ja, das war, wir haben uns auch immer mit diesem Thema schon mal beschäftigt, aber wie das so ist, wie die meisten das auch machen, ist ja noch Zeit. Wir sind ja noch nicht so alt, das kann ja noch mal irgendwann sein, der Fall. Und dann ist das, der Auslöser war im Grunde, dass Schwiegermutter oder Karins Mutter gestorben ist. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, so was machen wir eigentlich mit unserem Vermögen, was wir haben in Form der Eigentumswohnung oder des Hauses von mir.
Ja.
Und jetzt gibt es die Eigentumswohnung ja nicht mehr, jetzt gibt es für Geld, was wir lange ausgeben, aber das ist ja eine andere Sache.
Nein, also
aber
genau, ihr müsst ja diesen Moment gehabt haben, wo ihr wirklich sagt,
wir müssen was regeln und wir müssen sehen, wohin unser Erbe geht.
Ja,
und da haben wir mich so ein bisschen schlau gemacht, es ging immer darum, Menschen oder Vereine zu unterstützen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.
Ja.
Und Bürgerstiftung hatte ich gar nicht auf der Platte, sondern das hat mir ein Freund gesagt, hey, Bürgerstiftung, der kannte das, informiere dich doch mal dort.
Ja, die haben ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man mit denen quasi zusammenarbeiten kann, wenn ich das so nennen darf.
Ich habe dann Kontakt zur Bürgerstiftung aufgenommen und habe eben so meinen Fall geschildert. Wir haben einen Termin gekriegt bei denen und haben uns lange unterhalten, gerade über Erbschaften, Testamente, Vermächtnisse und so weiter. Und die haben uns wirklich eine große Hilfestellung gegeben. Und dann war für uns klar, so, das werden die Erben dann, die Schlusserben. Und es gibt keine Erbauseinandersetzung mit irgendjemand. Und so. Wir haben ein gutes Gefühl dann einfach, wir wissen, das Geld kommt Menschen zugute und hauptsächlich auch Jugendlichen und Kindern zugute. Das war ja immer unser Anliegen auch gewesen, die es nicht so leicht haben.
Ihr habt ja gesagt, dann den Start in das Leben zu erleichtern.
Ja, das ist ja die Zielgruppe. Notwendig. Ja. Es gibt so viele benachteiligte Kinder und Jugendliche, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wir beide kennen das ja auch aus unserem eigenen Leben. Wir haben auch Hilfe und Unterstützung benötigt für unseren Weg. Wir kommen ja beide aus ziemlich einfachen Verhältnissen.
Ja.
Und wir haben soziale Unterstützung benötigt und finanzielle Unterstützung.
Und dann ist es jetzt euer Ziel. Und
das ist jetzt so unser Ziel, das auch so weiterzugeben.
Genau, das weiterzugeben. Genau.
Ja, das ist auch so ein Gefühl von Dankbarkeit, zurückzugeben an die Gesellschaft. In
das
Form
ist wirklich
eben
toll.
Von dem, was
super
überbleibt. Ja. Dass davon Menschen profitieren, die ähnlich schwere Startbedingungen haben. Und es gibt genug davon.
Ja, also mit Sicherheit. Die Bürgerstiftung bietet ja eine Vielfalt an Förderprojekten an. Ja. Ich glaube, da ist dann mit Sicherheit was dabei. Jeder hat ja eine andere Intention, was er gerne fördern möchte. Und ihr habt da ganz klar euer Ziel formuliert und konntet das im Grunde matchen und mit denen vereinbaren.
Ja.
Und das führt dann jetzt auch dazu, dass du für die Bürgerstiftung quasi ehrenamtlich auch tätig bist.
Ja, das war so das Zweite. Also aus diesem Gespräch hat sich eben entwickelt, dass ich gemerkt habe, die Bürgerstiftung, das ist ja ein toller Laden, sag ich jetzt mal.
Genau.
Die machen ja super Arbeit.
Und richtig.
Die sind seit 25 Jahren, da noch nicht, aber sind schon seit zwei Jahrzehnten dabei, Menschen in Hamburg zu unterstützen und eben von Hamburgern auch, von Hamburgern für Hamburger sozusagen.
Genau. Und das sind
Das ist genau das Richtige. Ja. Und da geht es auch so ein bisschen um Umverteilung.
Das ist ja eine Riesenarbeit, die da geleistet wird.
Das ist
und du bist, also früher hast du ja Jugendlichen direkt geholfen, als Lehrer und insbesondere als Lehrer. Aber jetzt ist es so, dass dort in den Projekte gefördert werden und du bist in der Position, dass du da mitarbeiten kannst, welche Projekte und welche Mittel wohin gehen.
Das erkläre ich jetzt gleich mal. Mhm. Also ich bin da schon angefangen, während meiner beruflichen aktiven Zeit sozusagen ein bisschen umzuzwitschen. Ich habe die letzten Jahre dann auch die Schule noch gewechselt.
Okay.
Ich habe dann an einer Stadtteilschule Berufsorientierung unterrichtet, sage ich mal.
Also ganz wichtig,
Ja, ich habe da jeweils zwei Klassen betreut, die Abgangsklassen, die eben den Übergang hinbekommen sollten von Schule zu Ausbildung, zu Beruf, zu Studium. Und wir als Gewerbelehrer waren da ja so ein bisschen prädestiniert, weil wir die Erfahrung hatten mit, wie das in der Praxis eigentlich aussieht.
Genau, und das ist ja so wichtig, dass man weiß, wie es ist im echten Leben hinterher.
Die Klassen zu betreuen, beziehungsweise auch viel Einzelbetreuung. Okay. Das habe ich die letzten Jahre gemacht.
Also, und diese Erfahrung bringst du jetzt in die Stiftung ein?
Genau, und die habe ich, nachdem ich aufgehört habe, habe ich die erstmal eingebracht in einem Projekt hier in Hamburg auch. Drei Jahre lang habe ich das gemacht, im Hamburger Michel.
Ja.
Die hatten ein Projekt, das hieß Generation Zukunft. Das war ein Patenschaftsprojekt. Die haben so 40 Schüler circa betreut mit einzelnen Paten, so diese 1-zu-1-Situation, auch genau in dieser Situation Übergang. Die hatten Klassenkooperationen an drei Stadtteilschulen und da hat jeder Pate oder Patin einen Schüler oder eine Schülerin bekommen, ein Jahr zu betreuen und mit ihm Perspektiven zu entwickeln, wie geht das Leben weiter, wenn ich mit der Schule fertig bin. Geht es beruflich weiter, ausbildungsmäßig weiter, geht es weiterführende Schulen, Studium und so weiter. Das habe ich drei Jahre gemacht, also mit drei verschiedenen Schülern. Dann kam Corona, dann wurde das Projekt erstmal eingestellt, dann kam die Bürgerstiftung und dann habe ich gedacht, ja, das würde ich gerne weitermachen. Und dann bin ich auf dieses Projekt, das nennt sich AG Projekte, aufmerksam geworden. Habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und ich dachte, das ist eigentlich genau das, wo ich mich hingezogen fühlte.
Perfekt. Wenn du das jetzt so betrachtest, wie du dazu gekommen bist, jetzt dort auch mitzuarbeiten, die ehrenamtliche Tätigkeit ist ja auch für viele sicherlich eine attraktive Möglichkeit, sich noch einzubringen, auch mit dem, was man kann und weiß. Und es scheint ja so zu sein, es gibt unglaublich viel, wo man mitarbeiten könnte. Ja. Und es lohnt sich, sozusagen aus dem Loch rauszukommen und nach außen zu gehen und sich zu informieren. Ja. Es gibt ja so ein Ehrenamtsportal, glaube ich, sogar hier in Hamburg. Oder eben bei so einer Stiftung, die so viele Projekte hat. Ja. Mal einfach mal anzurufen und zu sagen, ich würde mich gerne einbringen. Ja. Und,
das waren auch, wie gesagt, zufällig. Ich habe da nicht konkret gesucht. Genau. Ich bin für den Michel die 3 Jahre in einem Abendblattartikel aufmerksam geworden.
Sehr gut. Ich wollte ja eigentlich nur Mut machen, dass das, wie du im Grunde zugegriffen hast, als es dir die Möglichkeit sich bot, das auch für andere nochmal zu betonen. Ja. Es gibt so viel und man muss halt vom Sofa mal hoch und das Abendblatt lesen oder
uns,
nachfassen
uns
und
gut
sich
im
informieren.
Leben oder geht es immer noch gut?
Genau.
Dann denke ich mir, auf dem Sofa zu den Rest der Jahre zu verbringen, das ist
nicht dein Ding.
Unsers,
genau.
Sondern ich hatte immer so schon Antennen, Ehrenamt dann zu machen.
Ja.
Und Karin genauso, die
Klasse.
Macht auch ehrenamtliche Beratung noch.
Und fantastisch. Habe ich bei unserem Gespräch irgendeine Frage nicht gestellt, deren Antwort dir sehr wichtig wäre? Du hast ja wirklich einen ganz großen Fächer ausgebreitet und unglaublich interessanten Einblick gegeben in dein Leben. Da ist schon mal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Aber manchmal ist es ja so, man vergisst jetzt irgendwas zu sagen.
Ja, ich habe bestimmt auch einiges vergessen oder ich habe mir vielleicht noch andere Gedanken gemacht vorher.
Ja, aber fühlst du dich so gut getroffen in dem, was wir besprochen haben.
Ja, das kommt
perfekt.
So ganz gut zum Ausdruck. Unser Lebensweg oder auch die Knackpunkte, die Übergangspunkte die eigentlich gar kein richtiger Übergang war, sondern aber ein fließender Übergang waren es beiden.
Ja.
Und das finde ich, es ist ein Riesenvorteil, den
Total.
Wir haben.
Ja.
Ich sehe auch andere Menschen, die bis zum letzten Restdrücker arbeiten und dann plötzlich sagen, jetzt fallen sie in ein Loch.
Ja. Genau, das Loch ist
das
groß.
Das war bei uns gar nicht. Und
gibt
alle
es?
Menschen, die wir so kennen, die haben das auch nicht.
Sehr gut.
Alle aktiv.
Gibt es eine Empfehlung? Das ist so immer meine Lieblingsschlussfrage.
Ja.
Gibt es von dir eine Empfehlung an die Menschen da draußen, die sich auf die Phase 3 vorbereiten oder gerade schon drin sind und sich damit befassen, wie kann ich es verbessern? Wie ist deine Empfehlung?
Jetzt muss ich mal eben auf mein Blatt gucken. Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht,
wie
ich das... passend
du hast schon geahnt, dass ich diese Frage wieder stellen werde.
Ja, ich habe das schon geahnt.
Ja,
und
gerne.
Meine Empfehlung wäre so aus meiner Lebenssicht, aus meiner Lebenserfahrung, die ich auch gemacht habe, Routine zu vermeiden.
Mhm.
Also nicht in Routine verfallen und dann so statisch zu bleiben, sondern Begeisterung, sich bewahren. Und hatte ich vorhin auch schon gesagt, auf allen Ebenen, beweglich zu bleiben. Und die Ebene meine ich eben körperlich beweglich zu bleiben, aber auch geistig beweglich zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Also unser Gehirn ist ja plastisch. Es ist ja nicht so, dass wir einen Status haben im Gehirn, der sich nicht mehr verändert oder der sich noch abbaut, sondern der ist ausbaufähig. Der ist auch ausbaufähig in jeder Altersphase.
Das ist die gute Botschaft.
Und das ist wirklich die gute Botschaft. Und ein anderer Rat ist noch nichts aufschieben. So, bei vielen Menschen denke ich ja auch, die schieben sich alles auf, bis sie in Rente sind.
Mhm.
Wir haben uns nie irgendwas aufgeschoben. Das war immer das Motto, schieb nichts auf. Und ich hatte ja schon gesagt, wir haben diese Reise nach Indien haben wir nicht aufgeschoben, sondern wir haben uns beurlauben lassen.
Mhm.
Und wir haben uns auch ein zweites Mal beurlauben lassen.
Mhm.
Das war 1,5 Jahre, bevor ich in Rente ging. Ich denke, ich will das nicht aufschieben. Ich lasse mich noch mal für ein halbes Jahr beurlauben. Und dann waren wir in Australien und in Asien und haben auch eine ganz lange Reise gemacht. Ein Jahr später bin ich dann in Pension gegangen. Ich wollte es nicht aufschieben.
Nicht aufschieben.
Nicht aufschieben. Es kann irgendwann zu spät sein. Und dann bereut man das.
Du weißt nie, was kommt.
Ja, neugierig bleiben.
Ja.
Interesse haben für die Welt, für die Menschen. Mutig sein.
Mhm.
Auch ganz wichtig und das haben wir auf unseren Reisen eben immer und dann Beweis auch gestellt uns selber auch, wir haben den Mut, uns auf was ganz Neues einzulassen. Waren jetzt gerade im Frühjahr nochmal in Laos, habe ich gar nicht angesprochen, auch eine völlig irre Erfahrung. Wir mögen die Mekong, wir mögen Laos, wir mögen den Buddhismus und Ja, und was auch ganz wichtig ist in der Partnerschaft, finde ich, dass jeder so seine Autonomie behält oder selbstständig bleibt, sondern dass man nicht als Paar sein ganzes Leben verbringt, sondern dass jeder auch so seine eigenen Bereiche hat, seine eigenen Freundschaften hat und die auch pflegt und sich dadurch auch gegenseitig inspiriert. Also wir ziehen so viel Inspiration aus den Lebensbereichen des anderen oder der anderen. Und wir haben uns so viel zu erzählen, das ist ja auch nicht die Regel. Wir sitzen manchmal eine Stunde, zwei Stunden und haben uns zu erzählen, was wir erlebt haben oder unsere Sichten zum Leben und so weiter. Unsere Gedanken, die wir uns machen.
Das bereichert
Das bereichert total. Und wichtig ist einfach so, Beziehung zu pflegen. Ja. Eben auch die eigene Beziehung, ganz wichtig. Liebe und Akzeptanz, den anderen so zu akzeptieren.
Also das war jetzt ein großer Strauß. Ein großer Strauß. Vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr, sehr spannenden und reichhaltigen Einblick in euer Leben und die vielen Empfehlungen. Mutig sein, neugierig sein, im Hier und Jetzt leben. Etwas wagen. Diese Botschaften nehme ich sehr, sehr gerne mit und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch.
Ja, sehr gerne. Das hat mir Spaß, große Freude gemacht.
Danke.
Und ich freue mich auch immer, wenn ich etwas beitragen kann, so als Inspiration für andere.
Wunderbar, das hast
zur Lebensplanung, zur Lebensgestaltung.
Das hast du auf jeden Fall. Macht es gut und viele schöne Erlebnisse wünsche ich euch. Tschüss.
Danke, tschüss.
So, jetzt kommt noch ein PS. Eine Frage haben wir vergessen.
Zwei Fragen sind das im Grunde. Was läuft richtig gut? Da wollte ich nur noch mal sagen, gut läuft es immer, wenn man mit dem Leben fließt, wenn man das Leben akzeptiert, die Up and Downs akzeptiert und sozusagen mit dem Leben mitschwimmt. Und es gibt nicht immer nur ein Status Quo, sondern das Leben geht wellenförmig. Und das zu akzeptieren ist ganz wichtig, dann läuft es gut.
Ja.
Und das Zweite war so, was mir Angst macht. Ich habe lange überlegt, was macht mir denn Angst?
Diese wichtige Frage, das sollten wir wirklich besprechen.
Was stresst mich? Ja. Ich dachte, eigentlich stresst mich jetzt gar nichts mehr.
Ja.
Und also vor Krankheit, das stresst mich nicht, davor habe ich Angst, nämlich dement zu werden, nicht mehr sein eigenes Leben kontrollieren zu können. Da kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Das macht mir wirklich Sorgen, wenn es mich oder Karin treffen sollte, wie man damit umgeht.
Ja.
Das kann ich nicht vorwegnehmen, das muss ich dann irgendwie hinnehmen, wie es ist, aber das ist schwer.
Ja.
So, und grundsätzlich ist das so, handlungsunfähig zu werden.
Also auch körperlich nicht mehr so mobil zu sein?
Körperlich, aber auch geistig nicht mehr so mobil zu sein. Ja. Oder überhaupt so die Kontrolle im Leben zu verlieren. Ich habe da eine ganz extreme Situation mal erlebt, das war auch auf einer Reise. Das war Beginn der Pandemie. Wir waren unterwegs in Costa Rica, Panama. Und dann hat uns da die Pandemie kalt erwischt. Also hier war sie schon lange Lockdown und so weiter. Und da fing das langsam an und es ging ganz extrem. Und wir hingen in Panama fest und waren sozusagen im Hotel eingesperrt. Und da ging es mir extrem schlecht.
Also
da habe ich gemerkt, ich bin handlungsunfähig.
Ja.
Ich habe nichts mehr in der Hand, ich kann nichts beeinflussen, das Land ist
andere bestimmen über dich.
Flughafen ist dicht, man kommt nicht mehr raus aus dem Land. Da hatte ich echt tagelang, eine Woche oder länger, es ging mir so schlecht wie eigentlich noch nie im Leben. Und das hat sich dann Gott sei Dank gelöst, dass wir über die Botschaft dann eben Rückflüge von der Bundesregierung gekriegt haben und ausgeflogen worden sind.
Ja. Glück gehabt. Aber um auf die Demenz zu kommen, die Vorstellung eben sozusagen in seiner eigenen Welt eingesperrt zu werden, weil man sich nicht mehr äußern kann oder nicht mehr teilnehmen kann, das ist das, was dich am meisten
Und da waren wir auch eingesperrt, aber eben äußerlich eingesperrt.
Genau, ja. Okay. Ja, vielen Dank, dass du diese Frage auch noch beantwortet hast. Ich hatte sie ja zunächst vergessen. Du bist drauf gekommen, weil wir natürlich auch mit allem, was du so gesagt hast, über deine Haltung und das Herangehen, ist mir das gar nicht mehr in den Sinn gekommen, dass du für was Angst hast. Aber der Punkt ist total nachvollziehbar. Ja. Danke dir. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase-3.com